ARD Sounds.
Welt macht China. Was haben der Lautsprecher in deinem Handy, ein Akkuschrauber und ein Elektroauto gemeinsam? In allen stecken Rohstoffe, auf die wir nicht verzichten können. Seltene Erden. Wichtig für die moderne Technik und sie kommen heute zum allergrößten Teil aus China, worauf viele auch wirklich stolz sind. Diese Einwohnerin aus der Nähe eines Industriegebiets, wo Magnete aus seltenen Erden hergestellt werden, findet es toll zu sehen, wie die jungen Leute in der Arbeitskleidung mit dem Auto zur Magnetfabrik fahren. Auf der anderen Seite belasten der Abbau und die Verarbeitung der seltenen Erden die Umwelt in China stark. Und China fördert diese Rohstoffe nicht nur, sondern beherrscht auch ihre Verarbeitung. Und damit hat das Land die Lieferketten in der Hand, einen wirtschaftlichen Vorteil und einen geopolitischen Hebel, von dem die Industrie und wir alle weltweit abhängig sind. Aber wie ist es zu dieser Abhängigkeit gekommen und wie kommen wir da überhaupt wieder raus?
Gerade die Weiterverarbeitung, die Trennung der seltenen Erden, die chemisch sehr ähnlich sind, ist extrem aufwendig, mit einer hohen Umweltbelastung verbunden. Und hier die Industrie dafür aufzubauen, ist nicht von heute auf morgen möglich, da auch einfach das Know-how nicht vorhanden ist.
Martin Erdmann ist das von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Zuerst schauen wir uns eine Mine in der chinesischen Provinz Jiangxi an und landen später in Myanmar. Welt macht China gibt es in ARD Sounds und überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Cool, dass ihr hier dabei seid. Ich bin Joyce Lee. Ohne seltene Erden könnten wir unsere Handys, unsere E-Autos oder auch Windkrafträder gar nicht zum Laufen bringen. Um den Konflikt rund um die seltenen Erden in China zu verstehen, besuchen wir in dieser Folge erstmal zwei verschiedene Regionen in China mit Jörg Entres vom ARD-Studio in Beijing. Hallo Jörg, cool, dass du nun auch bei Welt macht China dabei bist.
Grüß dich Joyce, gern doch.
Jörg, du hast dir alles aus der Nähe angeschaut, was mit seltenen Erden in China zu tun hat. Du bist viel dafür rumgefahren. Nimm uns mal mit, wo bist du genau hingefahren und warum warst du ausgerechnet dort?
Ja, was wir da eben gehört haben, das war in einer verlassenen seltenen Erdmine in Jiangxi. Und ich habe da eben einen Kanister mit Chemikalien hochgehoben, der dort einfach in einem verlassenen Labor, nenne ich es mal, zurückgelassen wurde. Und habe da aufs Etikett geschaut. Das Labor, das muss man sich so vorstellen, das war eigentlich ein verlassener Schuppen, alles mit Staub und Spinnenweben überzogen. Und die Chemikalien, das waren Säuren, die man benutzt, um die seltenen Erden aus der Erde zu waschen, aus dem Grund zu waschen. Und der Betreiber hat alles einfach so zurückgelassen, auch alte Auffangbecken. Ja, und man kann sich vorstellen, dass die Umweltauflagen dort, als die Mine betrieben war, wohl keine so große Rolle gespielt haben.
Ja, das hört man ja oft, ne? Also wo es seltene Erden gibt, da wird auch die Umwelt belastet. Jiangxi ist als Abbaugebiet bekannt, aber wie genau werden die seltenen Erden dort abgebaut?
Ja, wir waren in der Region Jiangxi unterwegs. Sie ist sehr hügelig und da werden ganz bestimmte seltenen Erden abgebaut, sogenannte schwere seltenen Erden. Die gibt es dort und die werden in einem bestimmten Verfahren abgebaut, nämlich aus der Erde ausgeschwemmt. Und so sieht man in der ganzen Region Becken, große Auffangbecken, Pools, in denen dann die giftigen Chemikalien gelangen. Manchmal gelangen die dann auch ins Grundwasser, besonders wenn es um so einfache Minen geht, die wir gerade eben auch schon besucht haben. Und vor allem diese alten Anlagen, die sind sehr schmutzig und ja, und das wurde in Jiangxi schon seit Jahrzehnten so betrieben. Und ja, wir wollten uns das genauer anschauen, aber wir haben schnell gemerkt, die Behörden wollen nicht, dass darüber berichtet wird. Und so wurden wir auch zeitweise gestoppt und später dann auch die meiste Zeit von Aufpassern verfolgt. Autos sind hinterhergefahren. Wir wollten dann wissen, ja, wie sind denn die Auswirkungen eigentlich in der Region? Und wollten auch dort mit Bauern sprechen in den kleinen Dörfern, die um dieses Minengebiet drumherum liegen. Ja, es war nicht immer ganz einfach. Viele wollten nicht mit uns sprechen. Und dann haben wir aber doch diesen Bauern gefunden am Straßenrand, der da sein Gemüse verkauft hat und haben ihn gefragt, ja, wie sieht denn das aus? Gibt es hier verseuchte Felder? Und der hat dann Folgendes gesagt. Als wir ihn ansprechen, sagt er zunächst, ja, da hinten in Xiaojikou, da gibt es so ein Feld, aber dann haben wir gemerkt, da hat sich dann ein Aufpasser, ein Verfolger von uns genähert und hat ihm was zugerufen und sofort hat sich der Bauer verschüchtert umgeschaut und hat gesagt, nein, nein, jetzt sei ja alles gut und hat sofort sein Gemüse genommen, ist ins Haus gegangen und hat nochmal zu dem Aufpasser gesagt, ich habe ihm nur gesagt, dass jetzt alles gut geworden ist. Also man merkt, der Druck, der auf der Bevölkerung in der Region lastet, ist sehr groß. Und wenn man nach seltenen Erden fragt, ja, wollen die meisten erstmal gar nicht drüber reden.
Ja, also seltene Erden sind ein sensibles Thema in China. Kurz nochmal zur Einordnung. Seltene Erden sind eine Gruppe von 17 chemischen Elementen, die für viele moderne Technologien wichtig sind. Und dazu gehören zum Beispiel Scandium, Neodym oder Yttrium. Und im Grunde sind sie nicht selten in dem Sinne, dass es sie kaum gibt. Der Name kommt aus dem 18. Jahrhundert, als Chemiker die Elemente nur durch bestimmte chemische Verbindungen voneinander trennen konnten und sie selten gefunden wurden. Aber heute weiß man, dass es Vorkommen in China, Myanmar, USA, Australien, Afrika und in Skandinavien gibt. Was sie selten macht, sie kommen in der Natur fast nie in konzentrierter Form vor. Das heißt, sie müssen aufwendig aus dem Gestein geholt werden oder von anderen Elementen getrennt werden. Und das ist besonders der Fall bei den sogenannten schweren seltenen Erden wie Terbium, wichtig für LED-Technologie und als Magnettechnik in Elektromotoren. Schwere seltene Erden kommen nicht so oft vor und sind aufwendiger zu trennen und deswegen auch teurer. Im Gegensatz zu leichten seltenen Erden wie Neodym, ein Element, das zu einem sehr starken Magneten verarbeitet werden kann und der für die Generatoren von Windrädern oder Antriebsmotoren für E-Autos genutzt wird. Der Vorteil, das wiegt wenig und ist besonders leistungsstark.
Ja, genau. Also man muss sagen, die Magneten, die aus seltenen Erdenelementen gewonnen werden, die können Motoren verkleinern, sozusagen die gleiche Leistung bei kleinerer Größe bringen. Ein Maschinenbauer hat uns das mal gezeigt. Der hatte zwei Elektromotoren im Programm, einen mit, einen ohne seltenen Erdmagneten. Und der Motor mit seltenen Erdmagneten war dann ein Drittel kleiner als der ohne seltenen Erdmagneten, das heißt bei gleicher Leistung. Das heißt, man spart natürlich jede Menge Gewicht, jede Menge Platz. Und das ist natürlich bei E-Autos entscheidend. Die Batteriekapazitäten werden zwar größer, sind aber immer noch begrenzt. Und wenn man natürlich da weniger Gewicht auf die Straße bringen muss, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Reichweite aus. Also hat natürlich einen großen Vorteil. Nachteil, man ist dann natürlich abhängig von China. Und darum gibt es schon manchen deutschen Autobauer, der versucht, E-Automotoren trotzdem ohne seltenen Erden zu bauen. Aber trotzdem, wer die seltenen Erdmagneten verbaut, hat natürlich einen Vorteil. Etwa 3 Kilogramm von den seltenen Erden stecken in seinem E-Auto. Wenn man anguckt, was haben wir noch so, was wir benutzen, wo seltene Erden drin stecken, dann sind natürlich die Smartphones ganz vorne mit dabei. Da ist etwa 1 Gramm seltene Erden drin in so einem Smartphone. Ja, und dann aber strategisch natürlich ganz wichtig, in der Rüstung sind seltene Erden ganz wichtige Komponenten. Es gibt Experten, die haben sich mal angeschaut, wie viel seltene Erden stecken zum Beispiel in so einem F-35 Kampfjet aus den USA drin. Also ein ganz wichtiger, oft eingesetzter Jet in vielen Konflikten. Und da sagt man, man braucht ungefähr 400 Kilo seltene Erden, weil da eben viele Chips, Sensoren, Elektronikkomponenten, Elektromotoren mit drin stecken, um ja die Raketensysteme zu aktivieren und so weiter. Das ist also ein ganz entscheidender Stoff und der kommt eben vor allem aus China. Und da hat natürlich China jetzt einen großen Hebel, sagt auch, naja, wir wollen das eigentlich nicht mehr an westliche Rüstungsfirmen liefern. Deshalb gibt es jetzt diese Exportkontrollen, das ist die offizielle Begründung. Und so hat China einen wichtigen Hebel in der Hand, gerade auch mit Blick auf die USA, weil die USA und China liefern sich ja auch eine Art ja, Rüstungswettlauf in ihren Einflusssphären im Pazifik. Und da ist natürlich für China ein riesiger Vorteil, wenn dieser wichtige Rohstoff nur aus China kommen kann. Aber nicht nur in der Rüstungsindustrie, auch in der Gesamtwirtschaft wächst natürlich der Bedarf an seltenen Erden, besonders an Batterien, Solarzellen und Windkraftanlagen, E-Autos, also alles, was man braucht, um eine Wirtschaft von fossilen Energien auf regenerativen Quellen umzustellen. Da sind die seltenen Erden sehr wichtig.
Das ist auch ein bisschen ironisch, ne? Also seltene Erden sind super wichtig für die Energiewende, aber um die möglich zu machen, wird die Umwelt belastet. Du hast eben schon gesagt, seltene Erden sind ein sensibles Thema in China und bei deiner Recherche wurdest du verfolgt. Gleichzeitig ist China ja auch sehr stolz auf seine seltenen Erden. Wie erlebst du das denn in China?
Ja, von Jiangxi hatte ich ja gerade schon ein bisschen erzählt, aber es gibt noch weitere Gebiete, die ganz wichtige Abbaugebiete für seltene Erden sind. Zum Beispiel die Innere Mongolei, eine Region im Norden Chinas. Da befindet sich eine der größten seltenen Erdenminen weltweit, Bayan Obo heißt die. Das ist ein riesiger Tagebau von 50 Kilometern Durchmesser. Man fährt dort kilometerweit, fährst du da entlang an Abraumhalden und es hört einfach nicht auf. Und ja, auch dort gibt es Berichte von erhöhten Krebsraten und unzureichenden Umweltschutz. Aber wenn man dann in die Metropole in der Nähe fährt, das ist die Stadt Baotou, das ist eine alte Industriestadt, da wurde früher hauptsächlich Stahl hergestellt. Und die ist aber auch, oder versucht es zumindest zu vermitteln, ein Stolz auf diese seltenen Erden. Ja, die Stadt hat sich selbst den Titel Hauptstadt der seltenen Erden gegeben. Es gibt eine seltene Erdenallee, ein Park, der wurde seltene Erdenpark genannt für die Bevölkerung. Da sind natürlich Bäume und Pflanzen, aber auch Skulpturen mit seltenen Erdelementen ausgestellt. Also man merkt, da wird versucht, ein positives Bild für die Bevölkerung zu zeigen. Vieles in der Stadt hat sich sicherlich auch verbessert. Der Wohlstand der Stadt fußt auch zu einem großen Teil auf seltenen Erden. Aber ja, es gibt dann natürlich auch die andere Seite, nämlich in der Mitte der Stadt gibt es einen riesigen See, der mittlerweile mit Mauern abgeschirmt ist, aber es ist ein riesiger Schlackesee, wo einfach seit Jahrzehnten das Abwasser aus den verschiedenen Verarbeitungsbetrieben für seltene Erdmagneten reingeflossen sind. Man kann auf Satellitenbildern sehen, das ist wie eine riesige Narbe in der Stadt und dort wurden die ganzen giftigen Abfälle gesammelt und ja, Experten befürchten, das ganze Gemisch kann irgendwann weiter versickern und in großen Mengen möglicherweise in den Gelben Fluss, in den Huanghe landen. Das ist eine der großen Ströme in China. Und das wäre katastrophal, weil dadurch das ganze giftige Gemisch durch weite Teile Chinas getragen werden würde. Also es ist in gewisser Weise auch eine Zeitbombe, auf der man da sitzt.
Ja, aber tut China denn etwas gegen die gesundheitlichen Risiken und die Umweltbelastungen?
Wenn man durch Baotou fährt, dann merkt man, da hat sich schon was getan, um die Verschmutzung einzudämmen. Industrieanlagen wurden modernisiert, die Industrie scheint sauberer geworden zu sein. Aber ja, wie viele Giftstoffe da noch im Abwasser sind, das lässt sich natürlich von außen schwer sagen. Jüngste Studien auch von chinesischer Seite sagen, da ist immer noch ein hoher Giftstoffanteil in Teilen der Stadt.
Und wie sehen jetzt die modernen Industriegebiete in China aus?
Ja, wenn man da reinfährt, das sieht alles sehr sauber aus. Das sind auch Verarbeitungsbetriebe, die zum Beispiel Magnete für Volkswagen herstellen. Und ja, dieses neue Industrieviertel sieht zunächst sauberer aus, aber ja, man kommt eben schwer mit diesen Herstellern in den Fabriken ins Gespräch. Naja, wir haben aber in der Umgegend Stimmen gesammelt und zum Beispiel eine Rentnerin getroffen in einem Park und die hat sich schon beeindruckt geäußert, weil sie kennt natürlich noch ganz andere Zeiten, Zeiten größerer Armut und für sie sind diese seltenen Erdfabriken und diese Hersteller natürlich auch ein Zeichen des neuen Wohlstands und Aufstiegs Chinas. Ja, hier hat sie uns erzählt, manchmal sehe ich die jungen Leute in der Arbeitskleidung zu den Magnetfabriken fahren, wie sie mit dem Auto fahren und ja, sie sei irgendwie stolz auf diese jungen Leute. Ja, und da fragt man sich, was tut China noch in Jiangxi, davon hatten wir auch schon gehört. Das andere große Abbaugebiet, da wurden viele seltenen Erdenminen geschlossen, vor allem viele kleinere Minen und auch renaturiert. Offenbar, so scheint es, will man einerseits die Reserven in den Lagerstätten aufsparen und ja, auch das Problem und die Umweltprobleme verlagern. Denn interessanterweise bei den schweren seltenen Erden kommt mittlerweile sehr viel aus dem angrenzenden Bürgerkriegsland Myanmar. Viele Chinesen aus Jiangxi scheinen dorthin gegangen zu sein, nachdem sie ihre Minen schließen mussten und betreiben die Minen dort. Und wir haben uns auch dorthin aufgemacht in dieses Grenzgebiet Richtung Myanmar und haben dort gesehen, dass auf den Grenzorten in der chinesischen Seite viele Läden aufgemacht haben, die Bedarf für Minen verkaufen. Und ja, eine Verkäuferin, die wir da in diesem Dorf, eine Verkäuferin für Minenbedarf, die wir in diesem Dorf getroffen haben, hat uns das auch bestätigt. Unser Boss ist aus Jiangxi, sagt sie nochmal. Und sie erklärt auch, dass hauptsächlich Menschen aus den seltenen Erdenminen bei ihr einkaufen. Die kommen alle aus Myanmar, jenseits der Grenze, also alles Chinesen, die dort Minen aufgemacht haben. Und wir haben auch gehört von chinesischen Bergarbeitern, dass eigentlich alles, was sie dort abbauen, zurück nach China geliefert werden muss. Ja, und man sieht, bei solchen Verarbeitungsmethoden kann man natürlich auch dann auch konkurrenzlos günstig anbieten.
Du sagst es schon, die Preise sind extrem günstig. Jetzt ist es so, China dominiert den Weltmarkt der seltenen Erden, hat den Export seit Dezember 2025 extrem eingeschränkt und kontrolliert die Exporte, exportiert viel weniger, als in den Industrieländern nachgefragt wird. Als Bundeskanzler Friedrich Merz in China war, waren die seltenen Erden ja auch eines der Top-Themen. Jetzt beim G7-Gipfel auch wieder. Warum hat China überhaupt so eine Vormachtstellung bei den seltenen Erden, beziehungsweise wie ist es dazu gekommen?
Ja, wenn man mit Experten spricht, der wichtigste Faktor ist, kein Land lieferte und liefert noch seltene Erden zu so niedrigen Preisen. Und das hat viele Konkurrenten einfach aus dem Feld geschlagen. Und ja, dann fragt man sich, warum sind sie so billig? Wir haben es schon etwas gehört. Einerseits, weil die Umweltauflagen nicht so streng sind und waren. Und klar, weil auch Proteste aus der Bevölkerung schneller kontrolliert werden können. Und dann gibt es natürlich auch noch den Faktor, dass China das schon sehr lange geplant hat. In Baotou, der Stadt, von der wir gerade gesprochen haben, in diesem Park, gibt es eine Statue von Deng Xiaoping. Und da steht drauf, der Nahe Osten hat Öl, China hat die seltenen Erden. Das soll der in den 80er Jahren gesagt haben. Deng Xiaoping, ein ganz wichtiger chinesischer Führer bei der Öffnung Chinas. Schon damals soll also geplant worden sein, dass China eine strategisch wichtige Stellung bei diesem Rohstoff bekommen soll. Und ja, man hat also dann den Abbau gezielt gefördert mit Subventionen. Auch wurde viel Geld in die Erforschung von Abbau- und Weiterverarbeitungsmethoden gesteckt. Mittlerweile hat China hier ein besseres Know-how als viele westliche Länder. Und China hat es also geschafft, in diesem wichtigen Rohstoffsegment führend zu werden. Und ja, wenn man sich den Markt anschaut, mittlerweile kommen bei manchen Komponenten etwa 90% aus China. Und genau diese Komponenten sind jetzt so wichtig geworden in der zunehmenden Automatisierung und Elektrifizierung der Wirtschaft, die ja überall vonstatten geht. Und dann, um das noch hinzuzufügen, im Handelskrieg mit Donald Trump hat sich dann eben rausgestellt, wie abhängig der Westen davon ist. Und China hat angefangen, den Export der seltenen Erden zu beschränken und hat das auch sehr erfolgreich eingesetzt. Donald Trump ist mit seinen Zöllen gegen China am Ende zurückgerudert. Fakt ist, China hat jetzt die Kontrolle über diese wichtigen Rohstoffe und ihre Verarbeitung, die zentral sind für Hightech-Produkte weltweit, und setzt das jetzt auch politisch ein.
Man muss auch sagen, China hat ja auch schon die ganzen Verarbeitungs- und Abbaustätten. In Schweden hat man jetzt vor 2 Jahren ein riesiges seltene Erdevorkommen entdeckt. Das Problem ist nur, es wird wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre dauern, bis der Markt tatsächlich beliefert werden kann, weil es natürlich auch dauert, die ganze Infrastruktur aufzubauen. Jetzt hält China also die seltenen Erden zurück. Und auch wir in Deutschland sind abhängig von den seltenen Erden aus China. Und dazu sprechen wir gleich im Anschluss mit einem Rohstoffexperten. Wie nutzt China die Abhängigkeit Deutschlands aus, Jörg?
Ja, das sieht man hier bei fast jedem Ministerbesuch, den es hier in Peking gibt, seit dem Handelskrieg von Donald Trump. Da kommt immer wieder die Forderung, getrieben natürlich von der deutschen Wirtschaft, dass China seine Exportkontrollen lockern soll. Chinas offizielle Position ist, naja, wir wollen vermeiden, dass die seltenen Erden in der Rüstung landen. Deshalb müsst ihr jetzt genau offenlegen, wo ihr sie verwendet und Lizenzen beantragen. Aber wenn man dafür Lizenzen beantragen muss, dann dauert sowas natürlich. Und so ein Prozess kann dann beschleunigt werden oder auch verlangsamt. Ja, und so ist das wie ein Wasserhahn, den China dann auf- und zudrehen kann. Vor allem, so scheint es, will China den Hahn nicht mehr so weit aufdrehen, dass der Westen Lagerbestände anlegen kann, um damit zum Beispiel kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Das heißt, man ist wirklich abhängig von diesen Lieferungen. Gleichzeitig kommen bei diesen Ministerbesuchen von China Forderungen an Deutschland zum Beispiel. Man möge sich dafür einsetzen, dass die EU weniger Handelsbeschränkungen für chinesische Waren beschließt. Und man bringt das Ganze nicht mit den seltenen Erdenexport in Verbindung, aber es scheint da doch für China ein Hebel zu sein, wo man sehr starken Druck ausüben kann auf Deutschland, auf die EU, ja, und auch auf Amerika.
Seltene Erden sind also geostrategische Mittel. Wie abhängig Deutschland wirklich ist und wie wir da aus dieser Abhängigkeit rauskommen können, darum geht es jetzt. Hallo, Herr Erdmann.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie zu dieser Weltmacht China-Folge dabei sind über seltene Erden. Sie sind bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und mit seltenen Erden kennen Sie sich sehr gut aus. Wir reden immer davon, Deutschland ist abhängig von den seltenen Erden. Aber von welchem Umfang sprechen wir eigentlich?
Ja, genau genommen ist Deutschland von sehr vielen, gerade metallischen Rohstoffen abhängig. Der Unterschied bei seltenen Erden ist, dass hier die Abhängigkeit von größtenteils einem Land besteht, und zwar China. Und da ist der Umfang so, dass ja nahezu jeder Import quasi aus China kommt, sei es die seltenen Erden als Metalle selber oder weiterverarbeitet in Magneten beispielsweise. Sprich, hier besteht eine fast hundertprozentige Abhängigkeit nur von China. Es gibt noch wenige andere Lieferanten, aber der Unterschied gerade zu anderen Rohstoffen ist, dass halt ein Land tatsächlich komplett dahinter steht und hier entsprechend auch die Vormacht hat.
Jetzt ganz blöd gefragt, aber hätte man diese Abhängigkeit nicht auch vorher schon verhindern können?
Das ist so ein bisschen die Strategie der deutschen, auch der europäischen Wirtschaft, dass man einfach nur auf die Produktion gesetzt hat und sich immer darauf verlassen hat, dass die Rohstoffe aus anderen Ländern kommen, zu günstigen Preisen. Man hat selber nicht im eigenen Land die Umweltproblematiken. Man hat auch nicht so das Verständnis in Europa, in Deutschland für die Rohstoffgewinnung tatsächlich. Es ist ja schon schwierig, ein kleines Stück Autobahn zu bauen und ein größeres Bergwerk zu eröffnen. Ist noch ein ganz anderes Problem. Aber auf der anderen Seite haben wir auch einige Rohstoffe einfach nicht in Deutschland und in Europa. Und dementsprechend hat man sich immer darauf verlassen. Verhindern hätte man es können, aber es bestand eigentlich nie ein wirklicher Grund, sich nicht auf den freien Weltmarkt zu verlassen.
Ja, aber was kann jetzt Europa oder was kann Deutschland jetzt tun? Also wie kommen wir jetzt aus dieser Klemme raus, um ja wieder unabhängiger zu werden?
Ja, gerade in der Rohstoffgewinnung ist das kein kurz- und mittelfristiger Weg, der dort eingeschlagen werden kann, sondern hier muss wirklich langfristig investiert werden in andere Lieferketten. Und das funktioniert tatsächlich nur, indem man auch bereit ist, etwas mehr für die Rohstoffe zu bezahlen. Denn in absehbarer Zukunft wird China diese Trumpfkarte in der Hand behalten wollen und recht günstig seltene Erden anbieten, damit diese Abhängigkeit weiter besteht und China gegebenenfalls den Hahn zudrehen könnte. Sprich, es muss in alternative Lieferketten investiert werden. Und das funktioniert tatsächlich nur über längerfristige Abnahmeverträge, wobei es bei den deutschen Unternehmen häufig so ist, dass sie ja keine Rohstoffe direkt brauchen. Jetzt mal von der chemischen Industrie abgesehen, brauchen gerade Automobilhersteller fertige Produkte, wo seltene Erden enthalten sind. Und sprich, diese Lieferkette, die hier neu gestaltet werden muss, ist extrem lang. Man muss zu den Motorenherstellern gehen, die brauchen wiederum Magnete, speziell angefertigte, die haben wiederum ihre Zulieferer von den entsprechenden Rohstoffen. Und hier muss die Lieferkette quasi rückwärts integriert werden, dass man mit den einzelnen Elementen in der Lieferkette in den Dialog geht und versucht, über verschiedenste Szenarien, die Lieferkette so weit zu diversifizieren, dass zumindest nicht alles mehr aus einem Land kommt. Das ist utopisch zu sagen, dass man in den nächsten 5 Jahren keine seltenen Erden mehr aus China benötigt. Aber Japan hat es ganz gut vorgemacht. Die haben aus der seltenen Erdkrise 2010 gelernt und über die staatliche Agentur, die JOGMEC, in die seltenen Erdlieferkette global investiert mit technischem und finanziellen Support und haben es geschafft, dadurch ihre Abhängigkeit auf immerhin 60% von China zu drücken. Und das wäre ein ganz gutes Vorbild, was man sich hier nehmen könnte, über einen staatlichen industriellen Joint Venture in die Lieferketten zu investieren.
Ich muss gerade an den Critical Raw Materials Act denken von der EU. Das ist eine Strategie, um eine langfristige Rohstoffversorgung zu gewährleisten. Und in einem dieser Ziele heißt es, dass die Länder so abgesichert werden sollen, sodass sie nicht mehr als 65% von einem anderen Land abhängig sein sollen. Jetzt bei dem G7-Gipfeltreffen, da hat man sich darauf geeinigt, dass es nicht mehr als 60% sein sollen, wenn es um seltene Erden geht. Wie realistisch ist das?
Das ist ja relativ ähnlich mit den Zielen des Critical Raw Materials Act, wo auch die Abhängigkeit unter 65% von einem einzelnen Staat sinken soll. Sprich, die Absichtserklärung ist erstmal schön und gut. Die Frage ist, welche Taten folgen hier tatsächlich? Die G7 sind, gerade was kritische Rohstoffe angeht, schon länger in Diskussion, was es hier für Möglichkeiten gibt. Die USA hat beispielsweise einen sogenannten Floor Price, einen Mindestpreis für seltene Erden festgelegt, den deren amerikanischen Produzenten garantiert wird, damit sich der Aufbau von einem Bergwerk und einer Weiterverarbeitung tatsächlich lohnt. Hier ist die Frage, wie die G7 dann wirklich an einem Strang ziehen. Es wird auch darüber geredet, ob man einen sogenannten Standard-Based Market einführt. Das heißt, dass gewisse Standards eingehalten werden müssen, um im europäischen oder im G7-Verbund auf den Markt zu gelangen, womit man China de facto dann auch deutlich zurückfahren würde. Es wird auch über Importzölle von chinesischen Produkten gesprochen, ob es da dann wirklich zu einer Diversifizierung führt oder ob quasi der Industrie in den G7-Staaten dadurch nur geschadet wird, weil höhere Preise fällig werden. Das ist auch Gegenstand der Diskussion. Sprich, es mag schon realistisch erscheinen, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren hier die Abhängigkeit deutlich reduziert wird. Allerdings halt auch nur, wenn wirklich an einem Strang gezogen wird und sich nicht einer auf den anderen verlässt, sondern hier stark investiert wird.
Also es braucht sozusagen auch eine politische Unterstützung. Es gibt ja auch seltene Erden, die halt viel für die Verteidigung eingesetzt wird. Und viele Materialien sind ja sozusagen Dual-Use-Güter. Meinen Sie, es gibt da einen Zusammenhang zwischen den strengen Exportkontrollen und den sag ich mal, westlichen Mächten, die die seltenen Erden von China einsetzen?
Ja, definitiv. Also gerade in dem Handelskonflikt wurde die USA ja am härtesten getroffen, dadurch, dass deren Verteidigungsbranche sehr viele Elemente nicht mehr bekommen hat. Darunter fällt beispielsweise das Element Yttrium. Das ist ein schweres Seltenerdelement, was unter die Exportrestriktionen fällt. Das wird für Spezialkeramiken verwendet, die den Düsen von Düsenjets eingesetzt wird, aber auch weitere schwere Seltenerdelemente wie Dysprosium, die für die Hochleistungspermanentmagneten verwendet werden, fallen auch darunter. Und die werden sowohl in zivilen Anwendungen wie der Autobranche eingesetzt, aber ganz besonders auch und vor allem in höchster Qualität für die Verteidigungsindustrie. Da fallen dann auch andere Stoffe drunter, die beispielsweise für Nachtsichtgeräte wichtig sind, für Radarsysteme, für die Sensorik, für ferngesteuerte Raketen und so weiter. Sprich, es wird schon so sein, dass das auch ein großer Bestandteil dieser Ankündigung war und ein Hintergedanke von China ganz bestimmt.
Jetzt in Zeiten dieser Abhängigkeit und wo alle zu Recht auch nervös werden, denkt man ja auch immer mehr über Recycling nach. Ist das etwas, was schneller umzusetzen wäre als die ganzen Verarbeitungsinfrastrukturen für seltene Erden aufzubauen?
Ja, hier sollte man auf jeden Fall zweigleisig fahren. Das Recycling ist bestimmt eine wichtige Komponente, die auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Das Problem ist, dass der Bedarf in den kommenden Jahren so stark steigt, dass selbst wenn man alles, was hierzulande zurückkommt, recyceln würde, bei Weitem nicht den Bedarf decken kann, weil einfach der Bedarf in den kommenden Jahren so stark steigt. Gleichzeitig wird aber auch schon seit einigen Jahren an verschiedenen Recycling-Technologien geforscht. Und in Deutschland gibt es bereits sogar 2 Anlagen, die im kleineren Maßstab seltene Erden recyceln. Und das sollte weiter ausgebaut werden. Hier ist auch das Problem, dass die Produkte, die nach dem Recycling entstehen, sind verschiedene Magnetarten, deutlich teurer sind als die Magnete, die man auf dem freien Weltmarkt bekommt. Und die sind ja nach wie vor vorhanden. Sprich, kaum ein Unternehmen ist bereit, einen deutlich höheren Preis dafür zu zahlen, nur weil es recycelte Magneten sind. Und auch hier wäre es so, dass das auch politisch gesteuert werden müsste, um das Recycling hoch zu skalieren. Es müsste zum einen mehr Inputmaterial kommen. Das heißt, Schrotte, die entstehen, dürften nicht weiter beispielsweise nach China, Vietnam und so weiter exportiert werden und müssten in Deutschland gehalten werden. Aber gleichzeitig müsste es auch einen Anreiz geben, die recycelten Komponenten dann auch tatsächlich hier auf den Markt zu bringen, sei es über eine Quotenregelung oder Preisgarantien, die dann von staatlicher Seite kommen müssen.
Also es müssten sozusagen mehr, das haben Sie auch gesagt, also es müssten praktisch mehr Anreize geben, damit die Leute darauf oder damit die Industrie tatsächlich darauf zurückgreift. Vielleicht, also Recycling wäre natürlich ein möglicher Lösungsansatz, aber gäbe es noch andere Lösungsansätze, weil Sie auch gesagt hätten, man müsste zweigleisig fahren.
Genau, die andere Seite ist die primär Rohstoffkomponente. Und hier gibt es verschiedenste Ansätze. Entweder man investiert direkt in Bergwerke, um diese an den Markt zu bringen und versucht über Abnahmeverträge die Rohstoffe erstmal zu erhalten. Dann besteht allerdings noch das Problem, dass diese weiterverarbeitet werden müssen, weil mit den rein bergbaulichen Produkten die wenigsten etwas direkt anfangen können. Und hier wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, die Lieferkette von einem Automobilhersteller, von einem Maschinenbauer rückwärts zu betrachten, sprich deren Zulieferer, mit deren Zulieferern in Gespräche zu gehen, auch Magnetproduzenten, die es sogar in Deutschland gibt, so weit zu befähigen, dass gewisse Voluminas auch abgenommen werden, garantiert abgenommen werden, weil dann könnten die wiederum in ihrer Lieferkette gucken, wo können die Komponenten herkommen. Wenn sie gesicherte Produktionsmengen haben, können sie wiederum mit einem Bergbaukonzern in Gespräche gehen und sagen, wir nehmen über die nächsten 10 Jahre gewisse Produkte von euch ab. Und in Deutschland gibt es auch den Rohstofffonds, wo mit gut 1 Milliarde Euro Bergbauprojekte unterstützt werden. Hier wird beispielsweise auch relativ aktuell ein Projekt in Australien, ein seltenes Erdprojekt in Australien mit 50 Millionen Euro unterstützt, wo es auch bereits Abnahmeverträge mit deutschen Unternehmen gibt. Das ist ein erster Schritt, trägt aber mit den Summen nicht dazu bei, dass dieses Projekt tatsächlich an den Markt kommt. Und dann könnte man auch noch weitergehen und auch vorhandene seltene Erdvorkommen in Europa, gerade in Skandinavien, zu erschließen. Hier müsste man allerdings dann einen sehr langen Atem beweisen, weil bis ein neues Bergwerk dann tatsächlich in Produktion gehen kann, vergehen locker 10 Jahre. Gleichzeitig kann man dann noch die vorhandenen oder im Aufbau befindlichen Separationsanlagen unterstützen. Frankreich geht hier voran mit 2 Werken. Japan beispielsweise hat in ein französisches Werk bereits 100 Millionen US-Dollar investiert. Auch die USA haben hier stark investiert und von europäischer Seite kommt bisher nur vom französischen Staat dafür Unterstützung. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht die doch sich im Aufbau befindlichen Kapazitäten dann doch wieder an andere Länder gehen und man hier dann salopp gesagt in die Röhre guckt.
Vielen Dank, Herr Erdmann, für Ihre Zeit und für Ihr Interview.
Ja, sehr gerne.
Das war Weltmacht China. Folgt uns gerne und lasst uns eine Bewertung da. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an weltmachtchina@ard.de. Und zum Schluss wie immer ein Podcast-Tipp von uns. Wirtschaft ist überall. Aber was passiert hinter den Kulissen? Genau da wird es spannend und genau darum geht es im ARD-Wirtschaftspodcast Plus Minus. Wie gefährlich ist 5G? Und warum ist der Gebrauchtmarkt für E-Autos tot? Und wie schafft es die chinesische Online-Plattform Temu, so absurd billig zu sein? Der Podcast baut dabei auf die geballte Recherchepower der ARD-Wirtschaftsredaktionen. Den Podcast Plus Minus Wirtschaftswissen, das dich weiterbringt, gibt es jeden Mittwoch in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie uns, Welt macht China. An dieser Folge waren beteiligt Jörg Entriss, Fanny Michaelis, Astrid Freieisen, Zui Mu und ich, Joyce Lee. Vielen Dank an Martin Erdmann von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Technik Tom Meges und Hendrik Fahnung.